Es ist passiert, der Biker-Stammtisch ist samt Community das erste Mal auf die Rennstrecke gegangen. Zwei eindrucksvolle Tage in Oschersleben liegen hinter uns. Gemeinsam mit Erstlingen, erfahrenen Semi-Profis waren wir auf der Rennstrecke unterwegs und es war emotional, geprägt von vielen steilen Lernkurven. Und so ist es klar, dass wir in dieser Folge unbedingt darüber sprechen müssen. Und wir haben einen ganz speziellen Konzeptvergleich, denn wir hatten sowohl eine 400er Kubikmaschine als auch eine 1 Liter Maschine am Start und sind damit ordentlich um die Kurven gefetzt. Wie es uns gefallen hat, erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer sicherlich emotionsgeladenen Podcast-Folge. Hey, es ist 12 Stunden her, ungefähr, ne, 13 Stunden, dass ich die Person persönlich und in echt gesehen habe. Die Person,
gerochen die auch
der Müdigkeitsentzug eigentlich eher den George Clooney-Faktor beschafft, die einfach immer noch besser aussieht, während ich mit meinen kleinen Rehaugen versuche, überhaupt klarzukommen. Gestern Abend noch haben wir die Motorräder verladen, nach dem Gasgeflüster-Rennstrecken-Event in Oschersleben. Bin dann zurückgefahren, uns beide eint der geringe Schlaf. Es waren irgendwie 6 Stunden und es ist eine Premiere, 8.30 Uhr am Morgen. So früh haben wir, glaube ich, noch nie aufgezeichnet. Und damit herzlich willkommen, Michel, a.k.a. George Clooney des Motorrad-Rennsports. Hallo, schön, dich jetzt schon wiederzusehen.
Ja, schönen guten Morgen, Jan. Und ich muss sagen, diese Optik-Anspielung entwickelt sich hier zum Running-Gag unserer Podcast-Folge. Und ich muss sagen, du siehst strahlend aus. Und Achtung, Achtung, ich habe das Passende zu deinen Rehaugen. Ich habe nämlich eine Wildschwein-Kaffeetasse. Siehst du das? Ich halte das auch noch hier, die andere Kamera, damit ihr das auch seht. Ich bin nämlich im Wilden Osten. Gleich eine Warnung vorweg. Man sieht es leicht hier, mein Mikro, Talahun-Style. TikTok-Influencer-mäßig oben an der Kappe. Ich habe nämlich mein Aufnahmemikro nicht dabei. Und ich sitze hier im alten Arbeitszimmer meiner Cousine. Das heilt vielleicht auch ein bisschen mehr als gewöhnlich. Und gegenüber ist eine Ausfahrt von so einem Werkhof oder beziehungsweise von so einer Kiesgrube. Also es kann durchaus mal sein, dass irgendwann mal ein 40-Tonner durchs Zimmer fährt und das hier alles ein bisschen rumpelt. Nur das schon mal als Warnung vorneweg. Aber Lautstärke und Gerumpel und alles drum und dran, das war über die letzten 2 Tage ein wichtiges Thema für uns in Oschersleben. Viel wichtiger waren aber, du hast es gerade schon angedeutet, unsere Erlebnisse und Emotionen. Und während ich davon erzähle, gehen meine Mundwinkel wieder nach oben. Und wir werden jetzt die Folge hier so ein bisschen nutzen, um dieses Event Revue passieren zu lassen. Und Jan hing gerade so ein bisschen. Ich habe gedacht, der Bildschirm ist eingeschlafen, weil das Internet, ich mache hier auch quasi mit mobilem Internet Hardcore-Test für die Netzabdeckung im Mittelthüringischen. Ich habe gedacht, du bist eingefroren, aber du bist wahrscheinlich einfach nur wegen der Müdigkeit auch hängen geblieben.
Genauso ist es, wobei deine Worte bei mir die Emotionen gleich wieder hervorholen. Also eine emotionsgeladene Sendung, darauf könnt ihr euch vorbereiten. Es werden O-Töne kommen von den Teilnehmenden, weil es war das, was Motorradfahren ausmacht. Es war dynamisch, anspruchsvoll, aber vor allem ein riesengroßer Austausch, Lernkurve des Todes war, oh nee, also nicht des Todes, war einfach eine sehr steile Lernkurve. So, auch für uns ein einmaliges Event haben wir jetzt das erste Mal so umgesetzt. Wir werden in dieser Folge aber auch ein wenig technisch einen kleinen Konzeptvergleich haben, denn, so viel können wir schon mal sagen, es war für mich auch was ganz Neues und für dich, Michel, wahrscheinlich so halb neu. Wir hatten ja zwei Motorräder, die unterschiedlicher nicht sein konnten, an der Rennstrecke parat, mit der wir zwei unterwegs waren. Das war zum einen deine Yamaha R1, das war im Vorfeld schon klar. Und du hattest für mich, aber auch für dich mitgebracht, eine Kawasaki ZX4 RR in der Cup-Version, also ein 400 Kubik Superbike, kann man sozusagen sagen.
Ein Superbikechen.
Und ja, ein Superbikechen. Und das war schon ein sehr, sehr spannender Einstieg. Darauf werden wir zu sprechen kommen, wie wir uns damit geschlagen haben, was da die Erlebnisse waren. Aber fangen wir vielleicht vorne an.
Sag mal, Jan, wann hast du eigentlich das letzte Mal dein Moped geputzt?
Keine Ahnung, Mann. Erstens fahre ich lieber und zweitens steht das Ding ja bei mir gerade eh mehr in der Werkstatt als zu Hause.
Ah, shit, da war ja was. Aber warte, ich denke, ich habe eine Lösung für beide deiner Probleme.
Michel, du weißt ganz genau, wie sehr ich Motorradputzen hasse.
Ja, weil du aber immer mit Spüli rangehst, da kann das ja nichts werden. Viel einfacher und vor allem viel besser geht das alles mit den in Deutschland entwickelten und produzierten S100 Produkten von Dr. Wack. Mit dem Power Bike Shampoo hast du deinen Hobel nämlich ruckzuck von oben bis unten eingeschäumt und mit dem S100 Waschhandschuh im Handumdrehen jede Art von Dreck entfernt. Anschließend noch etwas Landsfuck-Spray und deine Kiste glänzt wieder wie neu.
Nicht schlecht, aber wie soll mir das jetzt helfen mit meinem ständig kaputten Motorrad?
Ja, auch das ist ganz einfach. Anlässlich des 50. Jubiläums von Dr. Wack kannst du durchs Putzen dieses Jahr nämlich sogar gewinnen. Im Rahmen der großen Jubiläumsaktion werden in diesem Jahr von Motorradhelmen über Jacken bis hin zur Actioncam Preise im Gesamtwert von stolzen 26.000 Euro verlost. Und der Hauptpreis, das ist das Wichtige für dich, ist eine nagelneue Yamaha XSR 900 GP.
Ja, okay. Vorsatz ist gemacht. Was muss ich jetzt tun?
Völlig egal, ob online oder im Laden. Kauf einfach ein S100-Produkt deiner Wahl und reiche die Rechnung über die Seite zur 50-Jahr-Verlosung ein. Den Link dazu findest du ganz einfach hier bei uns in den Shownotes.
Geil, Mann. Ich bin nochmal Moped putzen.
Sonntagabend am Geist. Nee, Moment, eins möchte ich noch sagen, bevor ich das nämlich vergesse. Also, Schlafmangel. Gestern sehr, sehr lange noch darum gemacht. Wir sind, glaube ich, da echt als Letzte abgereist, haben den Laden abgeschlossen so ein bisschen. Und ich war so begeistert und hatte so viele Bilder im Kopf, dass ich mir gleich noch ein Erinnerungsbildchen mit nach Hause nehmen habe lassen. Auf der Heimfahrt.
Nein.
Hat's einmal das schöne rote Licht gegeben.
Nein.
Doch, ey, boah, wir sind ja, ich glaube, um 7 oder so dort abgereist. Mich ereilte noch der Anruf eines Teilnehmers, dessen Zurgurt gerissen war. Und dann hattest du ja noch einen übrig, mit dem bin ich dann dort noch hingereist, habe das Motorrad nochmal fest verzurrt, ist zum Glück nicht vom Hänger gefallen. Und dann
weil wir das vorher dann, in großer Teamarbeit, 4 Mann, diese Motorräder abgespannt, weil die beiden, ja, die damit unterwegs gewesen sind, da kommen wir wieder zu diesen Emotionen, genau das zum ersten Mal erlebt haben, ne? Ja. Und da wirklich alles
Murphy's Law
optimal gesichert, in Anführungsstrichen, und deswegen, ja, dann halt auch hintenrum nichts passiert, aber gleich mal nochmal ein Emotionshoch zum Schluss, auch wenn das, ja, vielleicht nicht ganz optimal war.
Genau, und mit diesem Emotionshoch bin ich dann weitergefahren und mein Navi sagte 5,5 Stunden Fahrt. Ich dachte so, es kann jetzt nicht sein. Und entsprechend Pedal to the Metal, habe ich gedacht so, ey, ich kann hier nicht irgendwie erst um 1 in München ankommen. Ja, hat die Staatskasse gefreut, sagen wir es so, oder wird sie freuen. Ein kleines Erinnerungsbildchen habe ich schon mal mitgenommen, aber fangen wir mal vorne mit den
Erinnerungen. Ganz kurz noch, in welches Bundesland geht das Geld? Noch Thüringen.
Und es war vielleicht zu der Genese, ich musste tanken, bin kurz von der Autobahn runtergefahren, hab zwischendrin noch telefoniert mit einem Kumpel, hab dafür mein Handy getrennt vom Auto sozusagen, fahr auf die Autobahn rauf und denk, Mist, ich muss jetzt wieder das Bluetooth anmachen und drück am Handy auf Bluetooth, das Handy vernetzt und nutze Waze, eine sehr zu empfehlende Navigations-App, die einen auf Gefahrenstellen hinweist und ich höre noch, wie es Piep macht, und der Bildschirm von Waze rot wird. In dem Moment blicke ich nach oben und schaue in die Kamera. Naja, blöd gelaufen, aber davon lasse ich mich nicht ärgern, weil jetzt zum wesentlichen Punkt zurück. Wir hatten so eine tolle Zeit und damit fangen wir vielleicht an. Sonntagabend, die Anreise. Michel, ich gebe den Ball erstmal an dich.
Ja, ich muss sagen, das ist zwar erst, was ist denn das? Nicht mal 72 Stunden her. Aber es fühlt sich an, als wäre es letzte Woche gewesen. Ich kann mich quasi kaum an die Anreise erinnern. Ich weiß, ich bin hier in Thüringen gestartet, bei der Verwandtschaft los. Ich hatte zum Glück nur 2 Stunden Fahrt, habe meine Freundin noch in Erfurt am Bahnhof abgeliefert. Wir haben ja quasi die Anreise Richtung Oschersleben so für einen Familienbesuch genutzt. Und dann in Oschersleben angekommen, Halle bezogen und vorher noch ein kurzes Meet and Greet auf dem Parkplatz vom Oschersleben Rennstreckenhotel. Weil die Strecke noch geschlossen war, da war vorher eine andere Veranstaltung. Das ging dann aber relativ schmerzlos in Anführungsstrichen über, konnten dann rein und die Halle beziehen. Und das erste Highlight, will ich jetzt mal sagen, das erste emotionale Highlight für mich, an das ich mich erinnern kann, ist natürlich eine Begegnung mit unseren Gästen. Nicht mit allen, sondern mit 2 sehr speziellen. Robin und Olli, die dabei gewesen sind und die haben mich auch emotional so ein bisschen über das gesamte Wochenende begleitet. Und was ist so dieser erste Moment, der mir so prägend sich ins Hirn gebrannt hat. Wir treffen uns vor der Box, umarmen uns, ne, und ja, schön, dass wir da sind. Die 2 gleich auf mich eingeplaudert wie die Weltmeister. Und im Gespräch zieht der Robin ein Glas saure Gurken aus der Hosentasche. Also ich weiß nicht, ob es aus der Hosentasche, also irgendwo aus dem Sack kam halt was diese dieses Gurkenglas und du siehst halt, wie er den Deckel aufmacht, sich eine Snackgurke mit seinen Fingern rauszieht, ne? Und du siehst halt auch, okay, das waren selbst eingelegte Gurken, ne? Bietet sein Bruder an, bietet mir eine Gurke an, so. Ich so, nee, danke. Also, ich hätte wirklich Bock drauf gehabt, aber in dem Moment hatte ich keine Zeit und keine Gedanken für saure Gurken. Aber das war halt einfach so der saure Gurken-Moment, und zwar im positiven Sinne, war nicht super witzig, die beiden ihre Gurken da gesnackt. Und dann ging es halt quasi mit denen gleich emotional weiter. Aber bevor ich diese zweite Erstabend-Highlight-Geschichte mit Robin und Ali erzähle, will ich erstmal von dir wissen, was dein persönliches hoch am ersten Abend gewesen ist. Und was ist dir denn da so am intensivsten, an ersten Augenblicken hängen geblieben?
Oh, das ist eigentlich schwer zu sagen. Es war so ein Potpourri aus allem. Ich habe mich ja zwischenzeitlich auch noch mal kurz abgeseilt und mit dem Rennrad über die Rennstrecke gefahren.
Während ich aufgebaut habe, muss ich an dieser Stelle sagen, seit wieder Tetris, ne? Jan, oh, das ist auch noch so ein Highlight, was mir aufgefallen ist, ne? Vor allem gestern Abend, da schloss sich der Kreis einmal so full circle. Jan kommt an, ne? Nur, also für mich der Eindruck, ne? Sein Audi voll, und zwar mit einem Kissen, einer Bettdecke und einem Fahrrad, so, ne? Und ich komme mit meinem 3,5-Tonner, das Ding halt gefühlt voll bis unter, also fast voll bis unter das Dach, ne? Zwei Motorräder drin, Werkzeugkiste, Ständer, Reifenwärmer, dies, das, ne? Und Jan sagt, ja, ich bin fertig, ich gehe jetzt mal da fahren, so, ne? Kommt dann halt irgendwann eine 3-4 Stunden später nass geschwitzt zurück, ich genauso nass geschwitzt, weil ich halt meinen Transporter quasi alleine ausgepackt habe, ne? Und das ist auch so, fällt mir auch so als emotionales Highlight ein. Jan hat es tatsächlich, muss man ihm anerkennen, zugute halten, dass er das auch anerkannt hat und irgendwann zwischendurch gesagt hat, mega geil, Michel hat das Full-Service-All-Inclusive-Paket ausgerollt, ne? Mopeds mitgebracht, sich um alles in Anführungsstrichen gekümmert, ne? Und Jan nur Racer-Style Schickimicki so, ne? Angekommen, ne? Bettchen gemacht und dann erstmal das Rad gesetzt, um noch ein bisschen Cardio-Session abzuspulen, weil das Team ja quasi sowieso im Hintergrund alles regelt.
Richtig, also ich hatte wirklich den All-Inclusive-Service, dafür bin ich dir wirklich dankbar. Ich möchte aber anmerken, dass ich dich vorher noch gefragt habe, kann ich dir noch was helfen oder kann ich mich aufs Rennrad setzen? Und so, nee, passt. Und danach kommt, ja, hier, Reifenwärmer und so. Aber zur Seite das gelegt, also der Michel hat nicht nur mir, sondern allen Teilnehmenden da, wie ich finde, einen Riesenservice geliefert. Also ich bin da einfach nochmal rumgefahren, weil ich das irgendwie auch alles für mich so ein bisschen verarbeiten musste, für kurz nochmal so diese Ruhepause so brauchte. Aber grundsätzlich ist mir in Erinnerung geblieben, dass es einfach Wahnsinn war, was wir dort auch für Leute hatten. Nämlich, du hast sie angesprochen, die zwei Zwillinge, die auch auf unfassbar besonderen Motorrädern kamen. Eine Suzuki V-Strom. Und ey, wenn wir über mein Motorrad sprechen und die Putzangelegenheiten, ey, die beiden spielen mit mir aber komplett in einer Liga und da sogar Champions League. Also die Suzuki V-Strom und eine BMW K, was war das?
K100. Aber so im Kaffee-Racer-Style, so, ne? Also ja. Quasi Nummernschild abgesägt, rostiger Abgastrakt, also wirklich von vorne bis hinten, das sah halt irgendwie so ein bisschen aus, als wäre das eines der Mad Max-Motorräder aus dem ersten Teil, damals zusammen mit Mel Gibson, ne? Also wirklich original. Und das ist das nächste emotionale Ding, über das ich gleich auch noch sprechen will. Aber schilder du erst mal zu Ende, weil
das gesehen, aber total authentisch, die beiden halt auch sozusagen einfach da hingekommen. Und ich meine, das war ja auch unser Anspruch. Rennstrecke für jede und jeden, wer Bock hat, mit uns mitzukommen. Und die beiden hatten Bock, waren mit dabei, hatten da ihre älteren Bikes. Dann hatten wir aber auch zum Beispiel mit Marcel, mit Daniel, mit Jörg Leute dabei, die einfach schon, und Attila, sehr Rennstrecken erfahren sind, die dann das ganze Setup auch mit dabei hatten. Dann hatten wir mit dabei andere Personen, die zum ersten Mal da mit dabei waren, mit neueren Motorrädern, vorbereiteten Motorrädern oder weniger, so quasi nur Nummernschild ab. Und das fand ich schon mal extrem geil. Also wirklich, wir haben die Box dort gefüllt, die beiden Alex auch mit ihren R6en sozusagen. Wir hatten ein sehr, sehr breites Motorradspektrum in unserer Box und das hat mich einfach schon mega gefreut, weil das ist das, was unseren Stammtisch ja auch irgendwie mal ausmacht. Motorradfahren für alle. Und das war da schon mal drin und das fand ich einfach super happy. Dann waren da natürlich altbekannte Gesichter dabei, aber eben auch neue Gesichter. Und es war trotzdem so, Bierkasten in die Mitte gestellt. Den hatte ich auch noch im Auto, das möchte ich noch mit anmerken. Also mein Rennrad, mein Lederkombi, Schlafzeug und zwei Kästen Bier. Damit war ich ausgestattet für die Rennstrecke. Und das hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Und so saßen wir schon abends zusammen. Und das hat mich einfach erstmal happy gemacht, weil ich glaube, das ging dir wahrscheinlich ähnlich. Immer bei unseren Events ist natürlich auch bei uns eine gewisse Anspannung. Hey, wie funktioniert's mit den Leuten? Und es ist immer die Erfahrung, wenn wir dann ankommen und dort sitzen, es funktioniert einfach gut. Die Leute sitzen da zusammen, die haben Bock, irgendwie vereint uns alle irgendwie so ein bisschen was. Es ist locker. Auch für Leute, die noch nicht so Teil der Community zuvor war, die sind sofort mit aufgenommen. Und es ist eine große Parade. Das heißt, das war schon mal ein ganz cooler erster Abend. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber auch mal Richtung morgen, weil dann wird spannend. Wir haben da natürlich am Abend schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Du hast gemerkt, die Aufregung stieg. Peu à peu, es wurde so ein bisschen, wie soll man sagen, realer für alle, gerade für die Leute, die das erste Mal irgendwie so da waren. Wenn du dann eben auch die Motorräder von anderen Leuten eben siehst, dann merkst du, oh, es geht los, man sieht die Rennstrecke. Das macht natürlich alles Eindruck. Und so kommen wir doch auf den Montagmorgen, als es dann allmählich losging.
Jetzt hat der Jan, ich hatte noch angedeutet, ich muss noch ein emotionales Event vor
Abend erzählen. Sorry.
Jetzt hat er hier direkt Michel. Wieder
die
Überleitung gemacht. Also ist natürlich super gut, wir wollen da auch hin. Und du hast es eigentlich auch schon die Verbindung damit geschaffen, ne? Wenn du auf die Motorräder von den anderen Leuten guckst. Denn ich wollte ja noch mal ein emotionales Moment zu den Rotor-Zwillingen hier erzählen. Denn die haben ja quasi ihre Motorräder reingesprochen. Wir haben gerade schon angedeutet, ne? Also beim Putzen können sie mit dir in einer Liga spielen, beziehungsweise noch drunter. Aber was noch viel krasser war, ne? Da kam ja diese K100 in diesem Coffee Racer Umbau, ne? Irgendwelche, da Dings meinte, mit dem Blinker krieg ich sowieso keinen TÜV, ne? Und das Ding sah halt so ein bisschen angerotzt aus. Und ich hab gedacht, fuck. Ne, wir haben so viel im Vorfeld drüber erzählt. Ne? Guckt euch eure Motorräder an. Checkt die Bremsbeläge. Ne? Guckt, dass die Reifen nicht abgefahren sind. Ne? Dass irgendwie alles dicht ist. Ne? Und dann rollt dieses K100-Schiff da rein.
Ja, die Folge hat er einfach geskippt.
Ja, und auch die E-Mails und alles was und die Hinweise auf die Veranstalterseiten so, ne? Und da rollt er dieses Ding da rein und denkt, Alter, scheiße. So, die sind jetzt hier mehrere hundert Kilometer hergefahren, wollten im Zelt übernachten, haben aber das Zeltgestänge und alles vergessen, muss man auch noch dazu sagen, so, ne? Haben dann logischerweise in der Box gepennt, was eh die bessere Option gewesen wäre. Und ich denke so, fuck, die sind jetzt hierher gefahren, haben für zwei Tage Rennstrecke bezahlt, ne? Haben diesen Boxenplatz jeweils gebucht, so. Und jetzt kommt gleich der Typ zur technischen Abnahme und der darf mit dieser K100 nicht fahren. So, das war für mich so diese größte Sorge im ersten Moment, oh nein. Ne? Und das Gleiche habe ich bei der V-Strom gedacht, ich weiß nicht, wie genau du dir das angeguckt hast. Ich weiß nicht, wo sie vorher langgefahren sind, bevor sie da bei uns in der Box aufgeschlagen sind. Auf jeden Fall war ja bei beiden Motorrädern, waren die Reifen ja so dreckig, als wären sie halt irgendwo durch den Schlamm gefahren. So, ne? Und du Und du hast aber bei der V-Strom gesehen, das Vorderrad, das war vor der Veranstaltung, als sie hingekommen sind, ja, schon weit unter der regulär im öffentlichen Straßenverkehr gültigen Verschleißgrenze, ne? Also das Ding hat vielleicht noch 1 Millimeter Restprofiltiefe gehabt am Vorderrad, ne? Und dann meinte der Olli auch noch zu mir, naja, so wenn ich auf der Straße unterwegs bin, da ist es manchmal schon so, dass ich denke, oh, das wackelt aber schon ganz schön. Der Vorderreifen hat keinen Grip mehr, so, ne? Ich denke, Junge, so kommst du hier zu uns und willst dann hier zwei Tage harten Kreis fahren. Hab dann halt aber auch gesehen, okay, die Fußrasten, da war nicht nur die Angststempel weggeschliffen, sondern halt auch Teile schon von der Fußraste. Ja, das klappt ja bei der V-Strom auch so zurück und ich denke, ja, okay, der wird das schon so einigermaßen einschätzen und und dann kam die technische Abnahme, jetzt kommen wir dann auf zurück zum Montag. Alle Mopeds haben ihren Aufkleber und ihren roten Stempel bekommen, dass sie quasi auf die Strecke dürfen und dann ging's los und bevor es losging, hast du ja schon mit unseren Leuten gesprochen und ich denke, jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den du hinleiten wolltest. Du wolltest ja so ein bisschen Emotionen im Vorfeld schon einfangen, was aber gar nicht so einfach war, ne?
Genau, also es war spannend, auch so zu sehen jetzt mal wieder, es hat mir total Freude bereitet. Ich erinnere mich noch selbst, als ich das erste Mal auf der Rennstrecke war und ich weiß auch, die Nacht davor war ultra scheiße bei mir. So. Und ich meine, das Ding ist, wenn du rational dran denkst, ne, du hast dein eigenes Glück immer in der rechten Hand. Natürlich können da irgendwie andere Leute sein, aber du kontrollierst auf der Rennstrecke, es geht nur in eine Richtung, dir kommt keiner entgegen, wie viel Risiko du auch gehst so. Und trotzdem geht dieser rationale Gedanke nicht durch, die Emotionen kochen da irgendwie über und gerade wenn dann alle anderen ihre Motorräder anschmeißen, du dann sozusagen als Neuling da stehst, ganz viel andere ihre Reifenwärmer da drauf haben, über irgendwelche technischen Details reden, alle die Knieschleife abgeschliffen, noch und nöcher und du stehst davor, das erste Mal rauszugehen. Das ist schon Anspannung. Und das hat man den Leuten auch angemerkt und ich hatte dann mal gefragt, so hey, können wir mal kurz vorher nochmal eine Aufnahme machen und so. Und tatsächlich, und ich habe dann auch nicht weiter nachgebohrt, die meisten so, nee, bitte jetzt nicht und ist auch okay. Und der Recho war dann der Einzige, der sich dann mal kurz dahingestellt hat. Und ich spiele einfach mal kurz ab, was er gesagt hat vor dem ersten Turn. Moment.
Ja, die Nacht war ein bisschen holprig, aber ist okay. Ich bin ja leicht aufgeregt. Es wird sich gleich wahrscheinlich noch steigern, kurz bevor ich losfahre.
Also, das war das Einzige, was ich sozusagen rausbekommen habe. Die Aufregung war dann irgendwie da. Was ich dann aber irgendwie auch ganz süß fand, Michel, das muss man dir jetzt auch einmal nochmal zuschreiben, du hast nicht nur für mich den Full Service gemacht, sondern ich glaube, du hast auch den anderen Leuten da eine extreme Ruhe vermittelt, bist auf jeden eingegangen, auch mich inklusive. Also ich habe versucht zwar auch sehr beruhigend auf die Leute einzugehen, du hast den ersten Turn sogar ausgelassen, du hast gesagt, wegen der Kälte, im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob das so wirklich stimmt oder ob du wirklich einfach so ein menschenfreundlicher Typ bist, der dann nämlich nochmal zu allen hingegangen ist, mit allen geschnackt hast, die Sorgen genommen hast, auch zu mir, der ja dann den ersten Rollout sozusagen auf der Kawasaki hatte. Es war sackkalt, es waren irgendwie 7 Grad und morgens war es noch so ein bisschen bedeckt. Bist mit mir dahin, hast nochmal auf die Elektronik geschaut und mir damit unfassbar viel Druck genommen. Ich habe zwar versucht so zu tun, als wäre ich null aufgeregt, war jetzt auch nicht mega krass, aber es war einfach gut zu wissen, so jemanden wie dich dann auch dabei zu haben, und ich hoffe, dass ich das vielleicht auch dann wiederum auf andere ein bisschen ausstrahlen konnte, der sich darum gekümmert hat und da sehr, sehr viel Druck irgendwie rausgenommen hat. So bin ich mit der Kawasaki dann ja auch rausgefahren und konnte ab Kurve 1 dann auch mega genießen, hat super gut funktioniert, und ich glaube, das hat es auch ausgemacht. Und dann war es nämlich cool, weil dann ging's los, ja, der erste Turn.
Ganz kurz, ja. ich muss da ganz kurz einhaken, ne? Also die Temperaturgeschichte hat mir das leicht gemacht, den ersten Turn ausfallen zu lassen, und ich habe aber vorher überlegt, okay, fahre ich raus so, ne, weil Fahrzeit ist ja jetzt nicht so viel. Ich habe auch mal so auf unsere Rundenzeiten geguckt, also ich glaube, du bist ein Drittel Runden mehr gefahren als ich im gesamten Wochenende. Hatte noch andere Gründe, aber diesen ersten Turn habe dann auch überlegt, Moment mal, es kann jetzt nicht sein, dass ich, also ich wäre als Erster rausgefahren und dann wären alle Gruppen danach gekommen, und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt mache, so, ne, dann kann ich mich nicht um die kümmern, die danach kommen. Weil ich dachte natürlich auch, wir haben jetzt hier diesen Aufruf gestartet, ne, kommen wir wieder zu diesem Ding, ne, wir haben 13 Leute dazu motiviert, dahin zu gehen, teuer Geld zu bezahlen, dieses Erlebnis zu haben. Und da waren ja viele auch komplette Neulinge dabei, ne? Und die Bedingungen waren aber schwierig, ne? Kalt, neue Strecke, eh aufgeregt, ne? Und ich kenne das ja alles, ich habe das ja alles durch und habe mir da gedacht, ich muss da da sein, ne? Bei allen Motorrädern den Luftdruck kontrollieren, gucken, dass die bei denjenigen, die da sind, dass die Reifen warm sind, wenn sie Reifenwärmer benutzen, ne? Dass sie mit dem richtigen Gefühl da rausgehen, ne? Das ist halt auch mit dieser Ansage, hier geht's halt nicht um Messen mit anderen so und um die nächsten 3 oder 5 Sekunden, sondern erstmal so um dieses Erfahren, reinkommen, ganz entspannt machen. So, und dann habe ich gedacht, okay, dafür opfere ich natürlich gerne den ersten Turn. Wie gesagt, vor allem, weil die Bedingungen halt eh nicht so optimal gewesen sind, nicht, dass ich zum zigmal im Kreis gefahren bin, um dann für alle anderen aber das entspannt, so entspannt wie möglich zu machen. Weil von dieser Basis startest du, ne? Wenn je entspannter du am Anfang bist, umso besser entwickelt sich das dann auch im Tages- und Wochenendverlauf. Und das ist auch was mir aufgefallen ist dann. Aber da kommen wir später noch dazu, um da die passende Basis zu schaffen. So, und jetzt zurück zum ersten Turn.
Ja, guck, also habe ich das so richtig eingeschätzt. Und Michel, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Dankeschön. Ganz großen Respekt davor. Es ist mir aufgefallen. Und da sieht man wieder, deswegen funktioniert Gasgeflüster so gut. Der Michel kümmert sich, Jan fährt einfach. Wobei ich dann dazu sagen möchte, vielleicht konnte ich auch eine beruhigende Nachricht mit einbringen. Christian zum Beispiel hatte angesichts der kalten Temperaturen und des an anfangs noch nebligen oder sagen wir bewölkten Wetterzustandes extrem Sorge um so Themen wie Grip. Ich bin dann reingekommen, der Grip war jetzt nicht so geil. Ich habe ihm aber einfach gezählt, Grip ist da, super. Und das hat ihn enorm beruhigt. Weil ich meine, was soll ich ihm sagen? Ja? Soll ich ihm sagen, ja, ist schon irgendwie kalt und die Traktionskontrolle die ganze Zeit am Regeln oder so? Hätte ja auch nichts geholfen. So. Wir wissen ja, wie es ist. Der erste Turn von denen war ja mit einer Instruktion geführt.
Ja.
So, das war schon mal super gut. Und dann kommen wir nämlich wieder zu den Emotionen. Da habe ich mal drauf gehalten und direkt nach dem Turn waren sie alle bereit zu reden. Und wir spielen es einfach mal ab.
Geil. Strecke kennenlernen, perfekt. Jetzt kriegt man so langsam ein Gefühl dafür. Wir steigern uns.
Erster Turn. Total begeistert. War richtig geil. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt.
Mega geil, Jan. Also ich kann dir sagen, dass für jeden, der es noch nicht ausprobiert hat, hierher kommen, ausprobieren, egal bei welchen Temperaturen, das ist einfach ein geiles Erlebnis.
So, und das fasst ja zusammen. Also davor konnte und wollte keiner mit mir reden, völlig in Ordnung. Und dann kamen die runter, die haben mir einen Helm abgezogen und das Grinsen war so breit bei allen. Und du hörst es ja selbst, da sprachen noch die Sorgen raus, boah, erstmal Strecke kennenlernen, boah, Temperaturen und so weiter. Und kaum da ab, merkst du selbst. Und das ist die Erkenntnis, die ja jeder hat. Du scheißt dich davor ein, der Stift geht dir. Wenn es nicht so ist, dann bist du irgendwie ein abgefuckter Motherfucker so. Aber kaum ist dieser erste Turn durch, merken die, ey, es ist alles nur halb so wild. Die kochen alle nur mit Wasser. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Gerade wenn du dann in dieser Einsteigertruppe anfängst, geht's nicht darum, Vollgas, maximal Adrenalin, sondern sich selbst da reinfühlen, da rankommen. Und dann war das der absolute Hammer. Und das waren natürlich Emotionen, die haben total angesteckt. Das hat Spaß gemacht. Du hast gesehen, wie sich dann in der Box das alles so ein bisschen löst. Es ging raus. War unfassbar gut.
Was mir eben auch immer auffällt, ist, wie martialisch die Leute alle aussehen, ne? Wenn du dir vorstellst, ne, du kommst an die Rennstrecke, ne? Jeder irgendwie im Lederkombi, teilweise mit Sponsoren auf dem drauf, der Narbe hinten draufstehen so, ne? Die Mopeds teilweise Ultrarennraketen. Da war ja auch von, wie heißt der, Klaus Carstens TCR, das ist ein großer Ducati-Händler aus Norddeutschland. Da waren ja V4R dabei und die Panigale, aktuelles Modell, schon quasi im MotoGP-Design beklebt, so, ne? Und du stehst da außen und du denkst, boah, die müssen ja alle unfucking fassbar schnell sein. Ja, das sehen alle aus wie Weltmeisterschaftsfahrer, ne? Und das vermittelt ja auch so ein bisschen Druck, ne? Du denkst dann vor allen Dingen als Neuling, wenn du da kommst, ne, mit deinem Straßenmotorrad, nur gerade mal das Kennzeichen abgeschraubt und die Lichter abgeklebt, ne? Und mit deinen Straßenreifen, du machst da überhaupt gar keinen Schnitt. Und erst wenn du dann auf die Strecke rausfährst, siehst du dann, ja, das sieht zwar alles furchtbar schnell aus, aber so furchtbar schnell sind die meisten gar nicht, sondern die sind alle auf meinem Niveau. Und das ist was bei mir tatsächlich jedes Mal passiert. Ich komme irgendwann auf die Rennstrecke und ich sehe die Leute und denke, boah, krass, hier ist wirklich, hier siehst du kein Land, ne? Und dann regelt sich das über das Wochenende oder über die Tage des Videos so normalerweise ein.
Voll, du kriegst komplett das Gefühl und daher kommen natürlich auch die Emotionen. Scheiße, ich bin hier völlig fehl am Platz, hier sind lauter Leute, die können es viel, viel besser als ich. Ich halte nur alle auf, ich bin ein Hindernis. Die Leute fahren in mich rein im Zweifel. Weil, wie du sagst, ne, dann steht auch immer auf dem Kombi, living on the edge, bla bla bla, irgendwie so ein Gedöns irgendwie. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Motorradfahren von unserer Seite aus, ne? Weil das ist ja auch so ein spannendes Thema. Ich habe dann nur erstmal ein Snippet gesehen von der Kawasaki im Vorfeld. Das hast du dann ja auf Social Media einmal kurz gezeigt. Neongrün und ich wusste gar nicht erstmal, welches ist. Und dachte, oh, Ninja, boah, wollte ich immer als erstes Motorrad, krass, was er da rausgehauen hat. Und dachte so, erst die 600er, die 1000er und so. Und irgendwann schaue ich nochmal nach und denke, 400er? Und war, muss ich ganz ehrlich sagen, und das, glaube ich, können wahrscheinlich viele nachvollziehen, erstmal so, wenig Leistung, boah, was soll ich damit auf der Rennstrecke, bla. Hab dann aber auch schnell umgeschaltet und gedacht so, ey, nee, pass mal auf, hier ist der Full Service bei Michael Praschak sozusagen. Auf gar keinen Fall irgendwie undankbar sein, die Chance annehmen, offen sein für Neues, erstmal testen und so weiter. Hab mich dann auch mega drauf gefreut, hatte dann aber auch wieder den Gedanken, ich war ja in Gruppe B eingeteilt so, also quasi, es gab 5 Gruppen, A ist sozusagen die allerschnellste, warst du dann irgendwie unterwegs und ich so in B und dachte mir so, boah, was soll ich denn jetzt in B mit dem Motorrad? Das haut sich ja gar nicht so, ne? Und dann bin ich rausgefahren und erstmal auch zu dem Motorrad, ne? Wahnsinn, ich bin schockverliebt, glaube ich, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Mir hat's ultra Bock gemacht. Und trotzdem hatte ich natürlich diese Sorge so, boah, kommst du an und neben dir stehen dann halt die angesagten Ducatis, BMW Doppel-R, was weiß ich nicht alles, ja. Und eben auch genau diese Ausrüstung. Und auf einmal merkst du, hey, das ist aber scheißegal, weil am Ende entscheidet die Person da irgendwie oben drauf. Und das ist vielleicht auch so eine Erkenntnis, da können Leute stehen, die haben Outfit für 3.000 Euro an, die haben Motorrad unter sich für 30.000 Euro. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wie du es bewegst. Und da sind ja die Gruppen auch dafür da, dass sich das so ein bisschen anpasst. Und ich war dann in meiner Gruppe tatsächlich relativ gut aufgehoben. Es hat gepasst. Das einzige Thema war dann halt auf den Geraden. Da hat sich natürlich die Leistung nicht so ausgezahlt. Aber Kurven kannst dann genauso fahren. Und ich glaube, genauso war das dann eben auch für die anderen Gruppen. Du merkst ja, in was für einem Umfeld du unterwegs bist. Dann gab es mittags die Zeitenanpassung. Die Leute waren in anderen Bereichen dann eingeteilt. Das hat sich so sehr, sehr gut angeglichen. Grundsätzlich muss man sagen, die Motor Racing School von der Niki achtet da im Vorfeld schon sehr, sehr drauf, basierend auf Erfahrungen, die Leute auch entsprechend einzuteilen. Das hat jetzt eigentlich auch ganz gut geklappt, zumindest aus meiner Erfahrung. Und so war das ein wahnsinniges, tolles Ding. Und man hat halt eben gemerkt, hey, es funktioniert, wie du gesagt hast, die Emotionen fahren dann runter. Man hat weniger Angst vielleicht vor seinem Umfeld auf der Rennstrecke. Und so sind wir gefahren. Sprechen wir doch vielleicht mal jetzt weniger über unsere Teilnehmenden, sondern über unsere eigenen Erfahrungen, Michel. Wie war denn dann das Fahren für dich?
Hey, brandheiße Informationen zwischendurch. Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT-Plus-Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's. Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast.
Das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf deinem eigenen Baby, der R1 im zweiten Turn, warst dann auch du damit draußen.
Ja, das war tatsächlich sehr besonders, will ich mal sagen. Denn es hat sich überhaupt gar nicht angefühlt wie mein Motorrad. Also ich bin ja jetzt in den letzten Monaten viele unterschiedliche Bikes gefahren, war ja auch schon einige Male jetzt im Rahmen von Veranstaltungen mit einem Rennstreckentag unterwegs. Und es war auffällig, wie alt in Anführungsstrichen das Motorrad schon ist, ne? Also wenn du heute auf so einem Rennhocker sitzt, ne, neue Panigale V2S zum Beispiel, die hat, das ist natürlich jetzt nicht so dieser super, super, super Sportler wie die V4 aus der gleichen Familie, aber du merkst, die Ergonomie hat sich nochmal deutlich verändert in den letzten Jahren. Du sitzt auch auf diesem normalen Straßenmotorrad noch ein bisschen entspannter drauf. Du hast das ja auch so schön beschrieben, ne, wie hoch du auf der Eins sitzt, ne, wie niedrig die Rasten halt angeschlagen sind. Und das war so dieses erste Moment. Und was halt auch verrückt ist, wie anders die Elektronik heutzutage schon arbeitet. Ne? Die Leistung ist ja bei meinem Motorrad mit, ich sag mal, 193 PS in dieser Ausbaustufe nicht gering. Die aktuellen Superbikes, beziehungsweise auch die Street Fighter V4S, die ich jetzt gefahren sind, die ist aber mal 20 PS stärker. So, ne? Aber du bist da auf der Rennstrecke unterwegs und du kannst ja viel einfacher abrufen. Das ist einfach total faszinierend, wie leicht das geht, wie sauber die Gasannahme ist. Also so dieses erste Ansprechen, wenn du am Gas drehst, ne, und wie dann halt auch diese Leistungsentfaltung ist, da sind wirklich Welten dazwischen, das merkst du extrem. Und noch als Info dazu, ich habe ja quasi die Standard R1 mit der Standard-Elektronik, das ist quasi aus dem Yamaha-Regal, da ist nichts dran verändert, so, ne? Das ist eben das Motorrad, wie es damals gefahren ist, als man es aus dem Laden geholt hat. Und da musste ich mich natürlich dann auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, habe mich im ersten Film.
Was für ein Baujahr ist die nochmal, um das kurz einzuordnen? 2015.
Das ist quasi RN32, so diesem erste Rossi-Style-Crossplane.
Auch schon wieder 10 Jahre her, gell?
Krass. Ja, es ist egal, weiter geht's. Super, super wild. Und da kommen wir auch zu so einem Punkt. Ich hatte ja eigentlich überlegt, weil die Motor Racing School, du hast ja quasi als Anbieter angesprochen, es gibt einfach super viele Instruktoren und du hast ja auch da die Möglichkeit, dir ein Motorrad zu leihen. Du kannst mit deinem nagelneuen S1000 Doppel-R fahren. Und eigentlich hatte ich ja geplant, hey, wir sind da 2 Tage, wir machen einen Tag ZX4 RR gegen R1 oder ZX4 RR Video und dann am nächsten Tag S1000 Doppel-R gegen die R1, weil die jetzt genau 10 Jahre auseinander sind. Ne? Und ich hätte gerne so einen 1:1 Vergleich, ein Straßenmotorrad nur mit Slicks gegen meine, ich sag mal, auf die Rennstrecke adaptierte R1, ne? Mit leicht adaptiertem Fahrwerk, also ich habe ein bisschen andere Feder drin, anderes Gabelöl, das ist komplett auf mich eingestellt, ne? Von der Geometrie. Ich habe eine Rennverkleidung dran, ich habe natürlich einen Auspuff, beziehungsweise Zwischenrohr und Endtopf, ne, andere Lenkerenden, Lenkerstummel, andere Fußrastenanlage, so die Ergonomie ist so ein bisschen auf Rennstrecke gemacht, ne, und das schon auf meine Person so adaptiert. Und da hätte ich gern so diesen direkten Vergleich, weil ich bin mir sicher, du fährst mit diesem Straßenmotorrad, so wie du heute aus dem Laden kommst, nur Klicks drauf oder vielleicht auch nur ein Metzler Racing K3, wie es da ja bei der Motor Racing School montiert ist, fährst du schneller als mit meinem, in Anführungsstrichen, Rennmotorrad. Und das auf eine entspannte Art und Weise, ohne dass du es merkst. Bin ich fest von überzeugt, hätte ich in dem Rahmen gern belegt oder quasi den 1:1-Vergleich mit dir auch gemacht oder mit uns beiden. Aber das hat sich dann, in Anführungsstrichen, nicht ergeben. Also Umgewöhnung war immens. Zweiter Turn ging dann schon wieder. Und nach dem zweiten Turn, wir sind ja beide zwei Turns gefahren, du erst mit der ZX4R, ich erst mit meiner 1, haben wir diesen Bike-Swap gemacht. Und da hat sich dann auch herausgestellt, dass diese Art und Weise nicht die optimale ist für mich, für dich das aber sich das ganz anders verhalten hat.
Ja, also ich glaube, für dich war der Umstieg in eine ganz andere Richtung sozusagen drastisch. Ich hatte sogar drei Turns, weil ich ja den allerersten mitgefahren bin und auf die Community geschissen habe, wie wir schon festgestellt haben, wenn du da den Papa gemacht hast, der sich um alle gekümmert hat. Das muss ich wirklich nochmal darstellen. Also wirklich vielen Dank, Michael. Das hat mir so geholfen. Ich weiß gar nicht, ob diese Wertschätzung so rüberkam.
Ja, ja,
also
ich muss dazu sagen, auch an dieser Stelle, ne, jeder hat das quasi, hat sich dafür bedankt. Und dann im Nachgang, als dann wieder Kapazitäten frei waren, um so ein bisschen alles einzuordnen, was so passiert ist, kam dann auch auf mich zu und hat das wirklich wahrgenommen und sich das dafür bedankt. Also an dieser Stelle auch nochmal großer Dank zurück, ne, dass euch das aufgefallen ist und dass ihr das auch so wertgeschätzt habt. Und jetzt mache ich einen ganz kurzen Zwischenbreak. Ne? Ich muss mich auch bei allen anderen bedanken, die dabei gewesen sind, dass sie so brave Schützlinge in Anführungsstrichen gewesen sind. Ne? Niemand irgendwie übers Ziel hinausgeschossen ist. Alle ja quasi gesund und munter das Wochenende durchgestanden haben und sich Schritt für Schritt gesteigert. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also an der Stelle auf jeden Fall ein Dank zurück. Aber jetzt geht's wieder aufs
Moped. Zum Konzept.
In den dritten Turn.
Genau. Also ich bin mit der 400er Kubik gestartet so. Und ich habe schon angesprochen, natürlich viel, viel weniger Leistung. Aber was damit halt einhergeht, ist ein Kontrollzuwachs unfassbar. Und ich glaube, alle Teilnehmenden haben am Ende des zweiten Tages eine so krasse Lernkurve beschrieben und ich konnte das bereits nach 2 bis 3 Turns für mich festhalten. Weil, was ist denn ganz klar, und das wird so oft gesagt, hey, nimm etwas raus und dann wirst du schneller. Und mit einer 400 Kubikmaschine nimmst du ganz automatisch was raus, weil du gar nicht so viel Gas geben kannst. Und das war so eindrücklich, das Ganze, weil auf einmal, also ich habe den Vergleich gemacht auf die Gerade oder Gegengerade, ich kann jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, dann natürlich auch CR1. Mit der Kawasaki kommst du aus der Kurve raus, auf die Gerade, ja, legst Vollgas an, legst dich dahinter das Windschild, aber kannst dann schauen, ah, was macht denn der Tank, in welchem Gang bin ich denn eigentlich? Schaust mal längs die Boxenmauer entlang, schaust mal, wer da vielleicht rausschaut, winkst vielleicht im besten Fall noch so, siehst da hinten, ah, guck mal, da hinten kommt jetzt der Bremspunkt allmählich, ja, schauen wir mal, ob wir den jetzt da nehmen oder nochmal 5 Meter weiter nach hinten gehen, fängst an zu bremsen. Dann biegst du in die Kurve ein. Das Motorrad wiegt nichts. Wir haben auch ein paar Bilder gekauft tatsächlich von dem Fotografen, der dabei war. Und man ist sich manchmal nicht sicher, ob wir nicht Pitbiken waren, weil das Motorrad einfach wirklich super klein unter uns aussieht. Wir sind ja beide relativ gleich groß so. Und das sieht schon so ein bisschen witzig aus. Bringt aber das Ding, was mir total gefallen hat, auch hier wieder ein kleiner Spoiler für dich, war das vielleicht so ein bisschen die krasse Umstellung. Das wiegt halt nichts, ne? Und jetzt verkackst du vielleicht die Linie und du kannst aber super gut nachkorrigieren und einfach kurz so ein bisschen umstellen. Und auf einmal hast du auch dort wieder so viel Zeit, dir die Linie halt so richtig zu überlegen. Und wenn es nicht passt, dann passt du ein bisschen an, kannst in der Kurve so ein bisschen spielen und hast auch hier wieder die Zeit, die Fixpunkte mit deiner Blickführung nochmal zu adaptieren. Das heißt, du hängst voll in der Kurve drin und merkst so, ja, irgendwie passt die Linie nicht. Jetzt nimmst du den Blick nochmal weiter nach vorne. Okay, alles klar, passt da drauf, drehst das Gas auf. Und hast dann immer noch Zeit bis zu dem Moment, wo du das Motorrad wieder ganz gerade aufstellst. Und da habe ich dann die mangelnde Leistung, in Anführungszeichen, genutzt für mich, um halt genau da den Fokus richtig drauf zu legen. Und dann ging es nach der Mittagspause auf die A1. Und morgens habe ich gesagt, war ich so leicht aufgeregt, war dankbar, dass du dich mit mir so ein bisschen um die Elektronik und so weiter gekümmert hast. Die Aufregung war aber vor allem halt wegen dieser Kälte. Es war einfach echt sackrig kalt. Und ich saß das erste Mal seit 4 Jahren wieder auf dem Motorrad auf der Rennstrecke, so muss man dazu sagen. 2020 war das letzte Mal. Und dann bin ich auf die R1 gestiegen und da hatte ich schon einfach Respekt davor, weil ich dachte so, boah, jetzt hast du halt fast das Dreifache oder zumindest mal das Doppelte an Leistung da unten drunter, ne? Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass ich dir erstmal kurz hinterherfahre. Du bist mit der Kawasaki rausgerollt. Und ich habe das gemacht, um mir so ein bisschen auch anzuschauen, was du so machst und auch so ein bisschen als Selbstschutz, weil da war natürlich auch eine gewisse Aufregung hinten dran. Früher war ich ja auch oft mit der BMW von der Moto Racing School unterwegs, deswegen gut, dass du es ansprichst, da habe ich gleich auch noch was zu sagen. Da war es aber irgendwie so, ja, die kommt halt vom Hersteller, das ist ein Bike wie jedes andere so. Natürlich will ich das auch nicht wegschmeißen, weil du hast Selbstbeteiligung dabei, so gar keinen Bock drauf, aber am Ende des Tages juckt es sozusagen kein. Bisschen überspitzt dargestellt, ne? Deine Yamaha ist dein Baby. Ich weiß, wie es dir ging, als du die damals schon mal weggeschmissen hast. Ich weiß, wie viel Arbeit in das Design gegangen ist. Und das muss ich auch nochmal sagen, wer die Bilder noch nicht gesehen hat auf Social, also auf Instagram. Michel hat da eine Folierung und es sieht einfach richtig geil aus. In Natur nochmal besser als auf den Bildern. Es ist außergewöhnlich, sind schöne Farben und es macht einfach Bock, dieses Motorrad anzugucken. Und so war ich sozusagen ein bisschen starstruck, kann man glaube ich sagen, als ich mich da drauf gesetzt habe, gedacht, okay, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Und deswegen habe ich mich erstmal hinter dich geklemmt und halt schon mal gemerkt, boah, also du sitzt halt komplett anders, viel höher, der Sitz ist schon mal viel, viel breiter, es ist ganz weit weg von diesem Pitbike-Fahrradgefühl, du sitzt da wirklich auf einer Art Monster, nenne ich es jetzt mal, ja. Du merkst halt einfach, boah, da geht richtig was ab. Und so sind wir dann immer losgefahren und ich bin erstmal dann, wie gesagt, dir hinterher auf der Geraden nur langsam am Kabel gezogen, war auch so geil. Start und Ziel kommen wir irgendwie raus, du hängst da hinter der Windschutzscheibe und ich habe den Moment genutzt und habe, wie man das normalerweise auf der Landstraße macht, weißt du, die linke Hand aufs Bein gelegt, mich hinten dran gesetzt und ganz cool auch die Box lang gefahren, bisschen gegrüßt, so nach dem Motto, ja, und erstmal hinten dran geblieben und irgendwann überkam es mich dann. Da dachte ich so, ja, alles klar, jetzt möchte ich aber mal wissen, wie das geht und habe dann halt einen Zahn zugelegt und alter Falter, da wurde dir halt dieses rabiate Supersport-Feeling wirklich wieder krass.
Superbike, bewusst. Musst du sagen.
Superbike, so. Du ziehst auf und auf einmal heftig. Während du, wie gesagt, ich habe das vorhin beschrieben, auf der Kawasaki noch gefühlt die Kaffeemaschine anschmeißen kannst, ziehst du bei der R1 am Gasgriff und auf einmal geht alles um dich rum einfach nur noch schneller ab und du bist nur noch Passagier. Du kämpfst damit, das Vorderrad geht hoch, setzt kurz auf, es gibt einen kurzen Wackler, geht wieder hoch im nächsten Gang und du weißt noch gar nicht, wie dir geschieht, da musst du schon wieder bremsen. Du hast einfach überhaupt keine Zeit mehr, richtig durchzuatmen. Und wie ich das untermauern kann, ich habe mal so eine Pulsuhr angeschmissen, weil ich einfach auch mal checken wollte, wie anstrengend ist eigentlich das Motorradfahren. Ich war am Tag davor ja mit dem Rennrad unterwegs, habe in der letzten Runde einen Vollsprint gemacht und kam dann auf einen maximalen Puls von 190. Während ich mit der Kawasaki unterwegs war, lag mein maximaler Puls während so einem Rennstreckenturn bei 160. Und kaum saß ich auf der R1, war der maximale Puls 180. Also ganz knapp unter dem, was ich mit dem Rennrad im Vollsprint auf der Start- und Zielgerade rausgehauen habe. Mein absoluter Maximalpuls liegt bei 200, also ich war in beiden Fällen noch irgendwie so drunter. Aber da merkst du erstmal, wie krass es wird. Es ist die gleiche Strecke und auf einmal kriegst du so mehr Arbeit da dran. Weil das eine ist natürlich nicht nur das Festhalten, das Vorderrad kontrollieren, sondern das Bremsen. Du beschleunigst, bremst halt aus viel höheren Geschwindigkeiten, hast einen viel längeren Bremsweg, in dem du dich da irgendwie abstützen musst. Und es war einfach krass. Das war wirklich krass. Das hat mich ordentlich gefordert. Jetzt kommt aber, ich habe es gesagt, so morgens diesen Turn mit der Kawasaki genutzt, Linien fahren. Und ich habe dann gedacht, so, ich gehe es entspannt an, weil es halt eben Michels Motorrad ist, war halt wirklich mal gefühlt deutlich weniger aggressiv da irgendwie unterwegs. Und um das auch nochmal einzuordnen, Michel, die habe ich es ja schon erzählt, vor 4 Jahren das letzte Mal mit der aktuellen Doppel-R damals, also Baujahr 2020, in Oschersleben auf der Rennstrecke gewesen, unter Instruktor, der 50 ist vorausgefahren, meine absolute Bestzeit 1,40, 7 oder 8 oder sonst was, ja. Und so komme ich nach dem zweiten Turn mit der R1 rein und war wirklich so gefühlt bei 85% und bin mit Marcel auch noch ein paar Runden gefahren. Der ist auf einer Gixxer unterwegs gewesen. Und auch das wieder geil, ne? War bei uns in der Box, Marcel, Grüße gehen raus, ultra geil, wenn du mit jemandem so fährst und dich so ein bisschen auch austauschst über die Linien, du beobachtest dich gegenseitig. Und er meinte so, ja, war ja schon zügig, waren so 1,43er Zeit. Und ich so, okay, ja, passt zu meinem Gefühl auch irgendwie. Stell das Motorrad ab. Dann kommt der Daniel zu mir und sagt, boah, warst aber ganz schön zügig unterwegs. Ja, okay, ja, hab schon gehört, war okay. Ja, eine 1,41 irgendwas. Und dann war es, glaube ich, 1,41,1 oder so, ne? Und das war für mich so ein krasser Augenöffner. Ich war deutlich entspannter als damals mit dem 50 irgendwie. Ich war ungeführt unterwegs, einfach nur eine freie Runde gefahren. Aber hab durch die Kawasaki, durch dieses langsame Fahren, meine Linie und meine Bremspunkte so radikal verbessern können, dass ich auf dem Motorrad, was mir total fremd war, nach 4 Jahren Rennstreckenabstinenz, direkt einfach mal mit 85% oder sagen wir mal 90% sozusagen Leistungspotenzial, das ich da reingegeben habe, so eine Zeit dahin geklatscht habe. Und das war für mich der Augenöffner und das hat mir so eine Freude an der Kawasaki gemacht, dass du dich halt wirklich so krass in anderen Punkten verbessern kannst und das dann übertragen kannst. Und das war der Hammer. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, was du gesagt hast mit aktuelle BMW, dass du dann automatisch irgendwie besser warst, weil man hat schon gemerkt, das Fahrwerk deiner R1 extrem gut, hat super gut funktioniert. Das war wirklich dieses klassische auf Schienenfahren. Du legst dich in die Kurve, hast viel, viel weniger Beweglichkeit als in der 400er Kawasaki, der natürlich jetzt kein voreingestelltes Fahrwerk irgendwie auf mich hatte. Ultra geile Erfahrung.
Ja, also du hast das ja angedeutet, ne, wie groß dieser Lerneffekt bei der ZX4 RR ist. Und man muss ja tatsächlich hervorheben, dass die eigentliche Topleistung erst dann am zweiten Tag in Anführungsstrichen zu Buche stand mit der 400er. Das ist für mich fast die größere Leistung. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Du hast ja gesagt, der mit diesen 85%, das täuscht ja manchmal so ein bisschen. Ich kenne das ja auch. Nimmst halt irgendwie die 85%, aber eigentlich sind es 97. Du hast es ja also im zweiten Turn dann, wo du die Zeit dann gefahren bist, mit der 1 dann zurückgekommen bist, irgendwann, ging es dann schon ein bisschen weit und so Richtung Kiesbett in Anführungsstrichen. Das ist immer so der Bedingung, wo du sagst, ja okay, du fährst ja nicht keine 85%, sondern bist vielleicht bei 95, ne?
Also man. Ja, wobei man dazu sagen muss, es war weit davon entfernt, ins Kiesbett zu gehen, aber du merkst halt, der Bremspunkt
ja, ist auch einmal. Ja, das passt halt nicht so, ne? Also du bist schon, du bist einfach drüber so, ne? Also ja. wenn du sagst, fährst halt optimal auf 100%, ne? Und es passt alles, cool, so, ne? Aber wenn du halt in dem Moment, wo du merkst, also es ist ja auch meine persönliche Erfahrung, ne? Wenn du halt solche Fehler einbaust, dann bist du halt nicht bei 85 oder bei 90% so, ne? Sondern
schönes Wunschdenken. Man nimmt
eher so 2-3% raus und denkt, und es fühlt sich aber nach 20 an, so, ne? Muss man sich ja auch mal eingestehen. Vor allen Dingen, da kommen wir auch wieder zurück zu diesem Lehr-Lessons sozusagen, die wir an unsere Schützlinge weitergegeben haben, ne? Nehmt wirklich Gas raus, wenn ihr an irgendetwas arbeiten wollt, wenn ihr auf irgendwas konzentrieren wollt und halt nicht diese 2 oder 3%, sondern wirklich ein bisschen mehr, damit du Kapazitäten freist, um dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern eher auf diesen Schritt auf das andere Moped, denn ich bin ja den umgedrehten Weg gegangen, ne? Und bin von der R1 auf die 400er gestiegen und das ist tatsächlich der andere Weg, den du von der Entwicklung gehst, ne? Weil mit der R1 kannst du natürlich vieles, was vielleicht irgendwie zwischendurch nicht gepasst hat, so ein bisschen mit Leistung wieder wettmachen, ne? Und auf der 400er musst du aber wirklich auf alles achten. Und wenn du von diesem leistungsstarken Motorrad kommst, ne? Und dann wirklich alles passen musst, um zügig zu fahren, sind das schon nochmal andere Voraussetzungen. Ich habe wirklich mit diesem Umstieg gestruggelt, bin ja auch dann tatsächlich nur 2 Turns damit gefahren. Wir haben ja dann am zweiten Tag einfach auch, weil ich mit der 1 wieder mal so ein bisschen Spaß haben wollte und mich mal wieder dran gewöhnen, gesagt, hey, du fährst nur noch die Cava, ich fahre nur noch die 1 am zweiten Tag und war so ein bisschen ein Kompromiss, denn ich wäre sehr gern mit der 400er noch gefahren, um eben genau das auch zu erleben, was du beschrieben hast, wo du dann aber wirklich Zeit brauchst, wenn du eben von der 1 kommst, dich da wieder zu adaptieren. Ne? Du hast das Thema Agilität angesprochen. Das Motorrad reagiert viel mehr auf Impulse, die du einleitest, weil es eben so leicht ist. Ne? Du musst viel mehr auf dein Schaltverhalten achten. Du kannst halt nicht mal 3.000 oder 4.000 Umdrehungen zu niedrig sein und machst das mit dem Drehmomentbett, sondern wenn du halt da die Drehzahl unter 10.000 Touren fällt, passiert dann einfach nichts mehr. Ne? Sondern du musst wirklich auf die Bremspunkte achten, die du ja beschrieben hast, dass du dich da errannt hast, du musst darauf achten, dass du im richtigen Gang bist und dann halt auch Schwung mitnehmen, die Linie muss passen, um mit diesem Moped zügig zu fahren und das hat sich, jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, den ich vorhin angedeutet habe mit der Performance am zweiten Tag, hat sich ja bei dir gezeigt in den Zeiten, die du am Ende des zweiten Tages dann mit diesem Motorrad fahren konntest, ne? Muss man sagen, 1,46 niedrig, 1,46 0 oder 5 oder was? Also
1,46,091, das muss ich jetzt doch mal sagen, weil das war.
So,
da sind wir nicht. Und da muss man aber dazu sagen, ich habe am zweiten Tag eigentlich gar nicht mehr auf die Zeiten geschaut, bis ganz am Ende sozusagen, weil ich da mir auch den Druck nicht machen wollte. So. Ich wollte es einfach genießen, wollte da jetzt nichts wegschmeißen und so weiter, aber ich kam halt mit dem Motorrad echt in so einen Flow und es lief einfach. Strecke vor mir war frei, ich konnte eine Runde nach der anderen abspulen, immer noch mal ein kleines Stückchen arbeiten und dann habe ich am Ende mal drauf geschaut und war auch konstant dann in dem Bereich.
Genau, also da hat das Motorrad wirklich das geleistet, wofür es eigentlich auch gedacht ist. Und das war ja, wir haben auch ein Video dazu währenddessen produziert, das war ja auch so ein bisschen dein Fazit, ne? Wenn du schnelles Motorradfahren lernen willst, ist dieses Bike, also in der Ausprägung, wirklich eine Top-Basis, auch wenn jetzt kein Blipper dabei war, beziehungsweise der Blipper halt nur bei Geschwindigkeiten bzw. Drehzahlen unter 10.000 Umdrehungen funktioniert. Ansonsten musst du beim Bruttoschalten die Kupplung benutzen. Aber das hat ja auch aufgrund dieses Konzeptes, ne, rein Vierzylinder, kaum Motorbremsmoment, einfach super easy funktioniert. Es hat einfach fast keinen Unterschied gemacht. Und du lernst halt einfach super intensiv gutes Motorradfahren. Und ich denke, dieser ZX4 R Cup, wir hatten ja das wie sagt man, Gaststadtbike aus dem Cup, ist, glaube ich, ein super Umfeld, um zügiges Motorradfahren zu lernen. Das hast du ja par excellence in Anführungsstrichen bewiesen. Und man muss dazu sagen, die Referenz, sage ich jetzt mal, mit diesem Motorrad in Oschersleben ist eine 1,37, ne, mit dem 80 PS Motorrad. Da ja, bist du ja quasi fast auf 10 Sekunden, 9 Sekunden rangefahren, ne? Aber es ist einfach unglaublich, wie schnell du mit diesem Bike fahren kannst, wenn du wenn du die Skills dann da mitbringst und dass da eben auch noch Luft nach oben ist. Aber um das einzuordnen, 1,46, das fahren viele Leute nicht von denen, die wir angedeutet oder angesprochen haben, schon zu Beginn mit diesen super bunt beklebten Mopeds und den krassen Lederkombis so. Und trotzdem, trotz 200 PS sind sie nicht dazu in der Lage, so sich dahin zu bewegen. Also wirklich Chapeau für deine Performance da. Aber an dieser Stelle möchte ich auch wieder zurückkommen auf unsere Schützlinge, die sich ja im Verlauf des Events in diesen zwei Tagen auch extrem gesteigert haben. Wirklich, keine Ahnung, teilweise eine halbe Minute gefunden von Turn 1 bis dann zum Ende der Veranstaltung. Und du hast ja auch noch ein paar Eindrücke vorbereitet und ein O-Töne rausgesucht. Ich denke, das passt, glaube ich, jetzt hier ganz gut her, um so ein bisschen das abzuschließen und die Eindrücke nochmal einzufangen, ne?
Genau, ich habe dir einfach mal gefragt, wie war es für dich, beziehungsweise wie für euch, und die Antworten sind die folgenden.
Oh, super. Also, besondere Erfahrung für mich, das erste Mal auf der Strecke. Bin voll und ganz zufrieden.
Wie war es? Zwei Tage lang kein Crash, alles gut gelaufen. Das heißt also, wir gehen alle wieder gesund heim, das ist die Hauptsache.
Haben sich schnell abgebaut, die Ängste. Mit euch war wie immer geil. Jedes Event mit euch macht richtig Spaß. Lernkurve auch wieder extrem hoch. Gestern noch sehr nervös, erstmal rantasten, hast du nicht gesehen. Heute dann nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt.
Ich habe viel mitgenommen. Also ich persönlich habe mich da ziemlich weiterentwickelt und ich habe da auch dank des Mentaltrainings, was die Gasgeflüster-Community da angestiftet hat, natürlich auch so ein bisschen mehr und weiter gedacht. Und ich muss wirklich sagen, der Lerneffekt am ersten Tag war reinkommen, am zweiten Tag war ausprobieren. Und wir haben auf jeden Fall alle was mitgenommen, damit wir sicher dann über die deutschen Straßen krabbeln können.
Muss ich wirklich sagen, Leistungskurve, ich habe relativ langsam das Motorrad gehabt, aber dafür sau viel Spaß, sau viel Leistung, also Kurvenleistung, selbsterbrachte Leistung, unglaublich. Ich muss sagen, würde ich jedem empfehlen. Ich würde es auch nächstes Jahr absolut wieder machen.
Es waren wundervolle zwei Tage, anstrengende und intensive Tage. Ich habe mein Motorrad noch ein bisschen mehr lieben gelernt und ein großes Stück weiteres Vertrauen in nicht nur meine eigenen Künste, sondern auch die Technik und den Reifen gekriegt. Nämlich nur für das hoffentlich bald nächste Rennstreckentraining was mit, sondern auch für mein Alltagsfahren.
Ja, es war schön, viele nette Leute, gute Runden gefahren. Von daher jederzeit wieder und vor allem Motor Racing School, klasse Veranstalter, sehr familiär, sehr freundlich und ja, nächstes Jahr wieder.
Rennstrecke sollte auf jeden Fall jeder mal machen, egal ob Fahranfänger oder Fahrerfahren. Wir hatten es vorhin mit einem, der Typ ist 63, hat er gesagt, und ist zum ersten Mal auf der Rennstrecke. Also definitiv empfehlenswert, sollte jeder mal machen.
Ja, war super, war mal wieder intensiv und anstrengend, aber hat riesengroßen Spaß gemacht. Vor allem mit der Gasgeflüster-Community und der Mannschaft, top.
Also wir hören sehr, sehr viel raus, der ganze, oh, jetzt habe ich mich aufgekratzt, jetzt blute ich in der Fratz, naja. was ich halt auch cool hier. Fand,
da kommt
was
die
ich halt cool fand, die Stresspickel, die ja jetzt aufplatzen. Was man ja auch raushört, die Leute nehmen einfach sehr, sehr viel mit für auch den Straßenverkehr, so, ne? Also das war, glaube ich, irgendwie auch eine wichtige Erkenntnis. Es geht ja gar nicht, hört man da auch raus, irgendwie immer nur um Zeiten, bla bla bla, sondern Blickführung, Vertrauen ins Motorrad, Vertrauen in die Fahrkünste, all sowas. Und das war natürlich schon mal extrem gut irgendwie auch zu hören.
Wichtiger Punkt. Ein Punkt muss ich da einschieben, ja, so, was mir quasi im Wochenendverlauf aufgefallen ist. Und das war ja auch was, worauf du immer mal wieder so geachtet hast und ja eh immer so ein Pseudomarker ist, ne? Der Angststreifen. Und es gibt ja diejenigen, die sagen, ja, das ist meine Reserve für den Notfall, ne? Deswegen fahre ich da jetzt nicht hin im Straßenverkehr. Aber das ist natürlich nur dann Reserve für den Notfall, wenn du da mal gewesen bist und dich in diesem Bereich komfortabel fühlst, ne? Und wenn du das halt auf der Straße nicht machst, ne? Und das nicht erreichst, dann ist das auch keine Reserve. Und auf der Rennstrecke hast du aber die Möglichkeit, diesen Bereich zu erfahren, dich dort komfortabel zu fühlen, und dann kannst du das eben, so wie es Buffs beschrieben hat und du auch gerade angedeutet, mit auf die Straße transferieren und hast dann eben die Kapazitäten frei, wenn es irgendwie mal hart auf hart kommt, nochmal so viel Schräglage zuzulegen, um da eine zuziehende Kurve doch noch zu packen. Also das ist deutlich mehr als Zeitenfallen auf der Rennstrecke. Es geht eben einfach auch darum, sein Motorrad besser kennenzulernen und ein Gefühl für andere Situationen zu bekommen.
Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrs-Sale läuft auf Hochtouren und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug, wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast.
Und was man auch mal noch dazu sagen muss, was für mich auch so selbstreflektierend eine wichtige Erkenntnis war. Ich weiß noch, ich kam Sonntag an, ich war halt ultra entnervt von diesen, ich glaube, ich bin 5,5 Stunden Auto gefahren. Fand's mega ätzend. Und dann habe ich den Jörg mit als erstes getroffen, der kam da am Hotel so angelaufen, auch das erste Mal kennengelernt so, und ich meinte zu ihm so, boah Jörg, das darfst du ja nicht ausrechnen, was du hierfür zahlst, dass du 5,5 Stunden einfach sitzt, also fast 10 Stunden im Auto hin und zurück, um dann irgendwie, ich glaube, 220 Minuten reine Fahrzeit zu haben, so. Das passt ja auf keine, also die Rechnung kannst du nicht machen. Und er meinte, ja, Moment, so darfst du es ja aber auch nicht rechnen. Das ist hier nicht die Fahrzeit alleine, sondern es ist das ganze Event drumherum. Du reist 5 Stunden an, um dann 2 Tage mit so einer Community zu haben und dem drumherum. Und jetzt so reflektieren, ist mir das so ganz schön in den Ohren geblieben, weil ich dachte so, ja, er hat vollkommen recht, weil das eine ist dieses Fahren da draußen, aber du nimmst ja auch unfassbar viel mit aus den Gesprächen mit den Leuten, aus sozusagen der Vor- und Nachbereitung auf das Event und auch das Zusammensitzen einfach abends, was das Ganze halt wieder wettmacht, ne? Und das ist so ein bisschen relativiert. Also natürlich ist es ein unfassbar teurer Sport grundsätzlich, unfassbar teures Training, aber ich bin mir sicher, dass alle, die dabei waren, uns eingeschlossen, nicht nur auf der Strecke wieder was gelernt haben zum Thema Motorradfahren, sondern auch neben der Strecke. Und wenn es irgendwie nur was Technisches ist, wenn es was über den Reifen ist, all solche Sachen, die Gespräche, an denen man wächst, wenn dir jemand auch Feedback gibt zur Körperhaltung, auch das hast du zum Beispiel auch mir gegeben, ultra hilfreich.
Absolut. Und mir ist es auch auf der Heimfahrt dann so bewusst geworden, wenn man so das gesamte Drumherum Revue passieren lässt, ne? Und dann so diesen Nukleus sucht, ne? Was ist das denn, ne? Was sorgt dafür, ne? Dann ist es ja das Motorrad. Und mir ist dann wieder aufgefallen, dass ein Motorrad einfach so viel mehr ist als ein Fahrzeug, ne? Ein Motorrad ist Emotionsbooster, ne? Ein Motorrad ist Bindeglied zwischen den verschiedenen Altersgruppen, zwischen den verschiedenen Geschlechtern, zwischen den verschiedenen Lebensweisen und Ansätzen. Das spielt alles keine Rolle. Da hast du dieses Motorrad. Das Motorrad ist Sportgerät. Das Motorrad ist Lernmaterial, ne, weil du dich halt auch mit der Technik beschäftigst. Ne? Du hast es gerade angedeutet. Du hast die Reifen. Und das Motorrad ist einfach aufgrund dieser vielen verschiedenen Aspekte einfach immer noch das schönste Hobby, das man sich so vorstellen kann. Ne? Das lässt sich nicht mit Geld aufwiegen. Du lernst neue Leute kennen, lernst so viel über dich selber, lernst so viel nette Gelegenheiten, Orte und Events kennen. Das ist einfach unvorstellbar und ich freue mich jetzt schon auf das kommende Event in einer Woche, wo wir dann wieder auf der Landstraße unterwegs sind bei unserer Gasgeflüster Community Ausfahrt und das Motorrad wieder dieses massive Bindeglied ist zwischen all den verschiedenen Persönlichkeiten, die alle dieses eine Interesse haben, egal wie schnell sie sind, egal was sie für ein Bike fahren.
Einen besseren Ausgang kann man eigentlich gar nicht wählen. Die Schlussworte heute gebühren aber diesmal nicht uns, sondern wir lassen einfach gleich auch nochmal abspielen, wie die Teilnehmenden sozusagen die Gruppenkonstellation empfunden haben. Wenn du dich also fragst, ob du nächstes Jahr dabei sein wolltest, vielleicht auch nochmal hier eine Randnotiz. Ich habe heute Nacht um 00:30 noch eine Story auf Instagram hochgestellt und gesagt, so, hey, bist du nächstes Jahr dabei? Heute Morgen habe ich um 8 geschaut, also während der ganzen Nacht haben schon 27 Leute gesagt, ja, sie wären auf jeden Fall dabei. Das heißt, wir sind in der Verantwortung. Keine Gegenstände sind gefragt, das im nächsten Jahr dann also nochmal zu machen. Wenn du dir denkst, hey, ja, okay, ich habe das mit dem Lerneffekt jetzt verstanden, dich aber noch fragst, was ist das für ein Umfeld, dann lassen wir doch die letzten Worte einfach nochmal den Teilnehmenden. Attila hat da einen ganz guten Start reingemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Es war ein super geiles Event. Hört mal rein, wie sie es fanden. Wir verabschieden uns und spielen das dann einfach mal rein. Schwelgen jetzt selbst noch in Erinnerungen und freuen uns dann auf das Wiedersehen nächste Woche mit allen auf der Landstraße. Ihr hört jetzt, was die anderen dazu denken. Michel, es war mir wieder ein Fest. Ciao.
Es waren wieder zwei Tage in guter Gesellschaft und das ist eigentlich die Hauptsache, dass man seinen Sport quasi leben kann mit und man kann ihn teilen mit Leuten, die genauso viel Spaß dran haben. Und ich kann jedem nur raten, der sich nicht traut oder sich bisher noch nicht getraut hat, einfach mal reinzuschnuppern. Vielleicht ist es ja was für einen, wenn nicht, ist auch gut. Und hier sind genügend Leute, die mit Rat und Tat beiseite stehen und das Ganze dann zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Nach 3 Jahren Rennstreckenabstinenz wieder mal volle Kanone reingeschmissen worden. Die Community war natürlich wieder genial. Es war alles dabei, von blutigen Anfängern bis zu den Halbprofis. Das ist einer der gerade die Kamera hält. Das ist einer von der Seite. Der hat heute aus einem 400er mehr rausgezaubert, wie so manch anderer aus einer 1000er.
Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder hier stattfindet. Vielleicht mit ein bisschen mehr Leuten. Wäre natürlich noch cooler. Vielleicht 2 Boxen füllen. Ich freue mich drauf, wenn es nächstes Jahr wieder heißt, Husch das Leben, Gasgeflüster 2026.
Das ist in der Gruppe, war es sehr geil, weil halt einfach die Leute, mit denen kommst du echt gut zurecht. Du kannst, auch wenn du erfahrene Leute dabei hast, die geben dir halt Tipps für die Rennstrecke oder generell im Verkehr. Genauso wenig, was Motorräder so angeht.
Also ich muss definitiv sagen, sehr geiles Event. Ich muss sagen, jeder muss es mal gemacht haben, einmal im Leben. Nicht Horsch das Leben unbedingt, aber einmal Rennstreckentraining. Auf jeden Fall mit so einer geilen Gruppe. Gasgeflüster für die auf die 1.
Es war wieder, wie gewohnt von den Gasgeflüster-Events, ein Rundum-Sorglos-Paket. Es ist einfach toll mit euch. Und ich freue mich einfach schon aufs nächste Mal.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer, erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn, so von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab, Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab.
Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.